Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was macht Torleifur Ørn Andersson zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele aus Tristan und Isolde? Wie klingen die Olympischen Sommerspiele in Paris? Und was droht dem Denkmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma? Themen dieser Stunde. Es ist wieder soweit. Auf Bayreuths grünem Hügel freute sich das Publikum auf schweißtreibende Stunden an hartem Gestühl. Der isländische Regisseur Torleifur Ørn Andersson präsentierte seine Version von Richard Wagners großer Sehnsuchtsoper Tristan und Isolde.
Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein liebes Kind, du feines Dienst deiner Seufzer wehen, die mir die Segel blähen. Wehe, wehe, du Wind, wehe, ach,
Tristan und Isolde in der Neuinszenierung von Torleifur Ørn Andersson. Ob seine Einschätzung, es werde intensiv, eine Drohung oder ein Eigenlob war? Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere erst einmal. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja heute ihren Wunsch, im Festspielhaus nicht nur Wagner hören zu wollen, relativiert. Strahlte sie also wie immer?
Ich habe sie selber nicht gesehen, aber ich habe eine Kollegin getroffen, die war Ohrenzeugen und Augenzeugin eines ganz interessanten Vorfalls. Als nämlich Claudia Roth auf den grünen Hügel kam, haben einige Leute spontan den Abendsegen von Humperdings, Hänsel und Gretel für sie gesungen. Das hat sie, glaube ich, nicht mitbekommen, was man hörte. Und das ist natürlich eine ganz nette, charmante Geschichte. Man muss übrigens sagen, um das kurz und knapp zurechtzurücken, die Idee ist jetzt nicht so ganz blöd. Also zum Beispiel Humperding hat auch die Königskinder geschrieben, eine sehr tolle Oper. Das könnte man fast als Parallele zu Tristan und Isolde nehmen. Und theoretisch wäre genug Geld da und könnte man auch an einem spielfreien Tag, nicht im Festspielhaus, aber an dem demnächst irgendwie eröffneten Friedrichsforum dort, die ehemalige Stadthalle, könnte man natürlich nachdenken, sowas auch mal zu machen, dass man an den spielfreien Tagen im Festspielhaus woanders ein flankierendes Stück macht, das mit Wagner zu tun hat oder von ihm beeinflusst ist oder auch im Kontrast ist. Also die Grundidee ist ja jetzt nicht blöd. Sie wurde natürlich ein bisschen verkürzt und es hat auch was Rührendes natürlich zu sagen, wir wollen Hänsel und Gretel im Festspielhaus hören.
Na, sie hat ja heute nur relativiert, warten wir mal, was da noch kommt. Kommen wir aber jetzt zu Richard Wagner. Torleifur Ørn Andersson hat ihn ja nicht zum ersten Mal am Wickel. Ist diese Inszenierung nun tatsächlich eine intensive?
Überhaupt nicht. Das ist überraschend aus mehreren Gründen. Also erstmal ist Anders schon jemand, der durchaus mit einer kräftigen Bildsprache normalerweise zu Werke geht und ja, also auch vielleicht auf eine Opulenz setzt. Ich habe einen Siegfried von ihm zum Beispiel mal gesehen in Karlsruhe. Das war so ein bisschen eher in Richtung Trash. Heute ist es eine völlig reduzierte Aufführung. Es ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine semiszenische Aufführung. Wir haben ein Bühnenbild, das besteht zunächst aus so einem angedeuteten Schiff. Spielt ja auch in dem Stück eine gewisse Rolle. Später gibt es dann einen großen Raum mit lauter Trash, lauter Gerümpel. Das ist ein Erinnerungsraum für Isolde. Soll das zumindest sein. Und am Ende ist es dann nochmal so ein bisschen schiffsähnlich. Und das Licht bleibt meistens irgendwie so ins Gelbliche. Sehr, sehr, sehr dunkel alles. und sehr schlecht erkennbar, die Figuren. Die dramaturgische Idee dahinter ist, dass eben Tristan und Isolde beides Personen sind, die Verletzungen in ihrem jeweiligen Vorleben erlebt haben, dass sie dann im Moment, in dem sie sich begegnen, so einen Flash bekommen, die Liebe auf den ersten Blick, und es eigentlich darum geht, um die Vergangenheit und um diesen Moment auch irgendwie zu retten. Warum sage ich das jetzt? Ich weiß das ausschließlich, weil ich in der ersten Pause spazieren gegangen bin und eine Radiosendung lief, wo der Dramaturg des Abends genau das mir erzählt hat. Er hat auch erzählt, dass es einen Liebes- und Todestrank gibt. Hier ist es ein Todestrank, den nimmt den Tristan selber von sich aus im zweiten Aufzug und Isolde am Schluss. Dass Isolde den nimmt, habe ich gar nicht gesehen von meinem Platz aus. Das sind alles Dinge, die ich also ausschließlich durch Zufall gehört habe. Auf der Bühne ist davon überhaupt nichts zu sehen. Auf der Bühne sind zwei Figuren, die Hauptfiguren zumindest mal, die nichts miteinander zu tun haben, die oft weit auseinanderstehen, auseinander singen auch, was auch musikalisch ein Problem ist, und dem ich überhaupt keine Emotion abnehme und auch nicht jetzt, dass die sich irgendwie nicht mögen. Das ist wirklich hingestellt mit aller Welt, Pathos-Gesten zum Teil vereinzelt jetzt im negativen Sinne. Also das ist nicht im Sinne von Provokation und Ärger, da gab es anderes, aber das ist mit Abstand die läppischste und schwächste Inszenierung, die ich in Bayreuth gesehen habe, was das betrifft. Es ist gar nichts gearbeitet daran. Es ist wirklich auch konzeptionell eben nichts von dem Behaupteten irgendwie auf der Bühne zu erkennen. Noch dazu sieht man nichts. Eine Idee noch, Isolde schält sich am Ende unglaublich umständlich, fast wie so ein Insekt aus einem riesigen Kleid. Da stehen irgendwie Sachen drauf. Kann man nicht erkennen, was. Der Dramaturg, auch das habe ich durch Zufall gehört, sagt, ja, das sind halt Texte aus dem Libretto von Wagner. Ne? Das steht da so drin. Ja, das kann man aber nicht erkennen. Das kann man auch nicht aus der 10., 12., 15. Reihe erkennen. Ein Kollege von mir ging nach Hause und sagt, ihm geht's eh nicht gut. Er guckt sich jetzt den Stream an, um die Hoffnung zu haben, irgendein Detail auf dieser schlecht beleuchteten Bühne erkennen zu können.
Das war jetzt ein so fulminanter Verriss, dass ich einfach mal zur Musik übergehe mit Andreas Schager und Camilla Nyland als Tristan und Isolde. Gab es ja eigentlich eine sichere Bank, oder?
Also da muss man fast zuerst zum Dirigenten Simeon Bitschkow kommen, denn Simeon Bitschkow, der hier sein Debüt gegeben hat, der dirigiert das ein bisschen wechselhaft. Das sind wahnsinnig schöne Momente, auch nicht nur Momente, es sind schöne Passagen, wo es schnell wird, wo es farbig wird, wo es auch sehr gut mit den Sängern gearbeitet ist, und dann lässt er die Sängerinnen und Sänger ein bisschen auch alleine, ein bisschen verhungern, was eben dazu führt, dass manche dann arg ins Vibrato gehen, arg irgendwie auch tricksen müssen mit der Stimme. Bei Andreas Schager ist es so, den ich als Parsifal gehört habe und dachte mir, wow, früher hat er immer so geschrien, und Parsifal konnte also wunderbar lyrisch singen. Heute ist das 80% Gebrülle. Übrigens die Besonderheit in Bayreuth, ja, auch kenne ich nirgendwo sonst. Je lauter und grober jemand ist, umso mehr Applaus gibt es. Man hat den Eindruck, man ist in einem Irrenhaus tatsächlich, anders kann ich das nicht sagen. Der Mann brüllt grob sich durch diese Partie und es gibt ein Brüllorkan im positiven Sinne anschließend vom Publikum. Ich weiß nicht, was die Leute da gehört haben. Also Lautstärke ist das Konzept für große Teile des Publikums. Das ist nur an ganz wenigen Momenten bei Schager überzeugend. Bei Nylund ist es ein bisschen anders. Da gewöhnt man sich an die Stimme. Die ist durchaus heftig. Das ist auch mit viel Vibrato gesungen. Aber das hat schon eine Klasse und eine durchgehende Qualität, fand ich an diesem Abend. Großer Einbruch leider für Günter Greuzberg. Ganz erstaunlich als König Marke. Der ist immer eine sichere Bank, der so große Intonationsprobleme bei seinem ersten Auftritt hatte, dass es dann in der Pause direkt, also nach dem Applaus, sofort Buß gab gegenüber einigen, die dann Bravo gerufen haben. Beides ist nicht angemessen. Ich glaube, dem geht's einfach im Moment nicht gut. Also diese Partie hat er x-mal gesungen, hat auch nicht richtig funktioniert. Also musikalisch muss ich sagen, ist es eine Schlacht der Lautstärke überwiegend. Und wie gesagt, szenisch ist es gar nichts. Was soll ich dazu sagen? Ist im Grunde nur ein Wort. Ich bin wirklich entgeistert. Und die ersten Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen, die ich gehört habe, waren allesamt genauso. Und soll man den Vorhang einfach zumachen und die Fragen offen lassen? Ich weiß es nicht.
Es wurden ja einige Fragen beantwortet, die für diesen Abend maßgeblich waren. Jörn Florian Fuchs nach der Neuinszenierung von Tristan und Isolde zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2024. Dreisat zeigt diese Aufführung am kommenden Samstag übrigens um 20:15 Uhr. Morgen Abend wird das Feuer in Paris entzündet, um die 33. Olympischen Sommerspiele zu eröffnen. Ganz großes Kino will Frankreich dann bieten. Nicht im Stadion, sondern auf der Seine. Dazu auch mehr in der Kulturpresseschau. Bevor die Sportlerinnen und Sportler in die Boote steigen, bekommen sie von Charlotte Oehl-Schlegel schon mal zu hören, dass der musikalische Leiter der Spiele sich mehr überlegt hat als...
Blutrünstig und brutal, so der Text der französischen Nationalhymne La Marseillaise, als der Komponist und Multiinstrumentalist Victor Lehmann 2021 den Auftrag bekam, eine neue Version der Hymne für die Fackelübergabe zwischen Tokio und Paris zu komponieren, war für ihn klar:
Because it was the Olympics, I tried to do something.
Da es die Olympischen Spiele waren, habe ich versucht, etwas mehr Frieden und Gelassenheit ins Spiel zu bringen. Ich wollte jeden militärischen Aspekt und alles Martialische vermeiden.
Any martiality.
Mit diesem kompositorischen Aufschlag hatte sich Lehmann für den Job des musikalischen Leiters der Spiele in Paris qualifiziert. Eine große Aufgabe, für die der Musiker erstmal in die olympische Musikgeschichte eingetaucht ist.
Ich habe viele, viele verschiedene olympische Zeremonien gesehen. Ich erinnere mich sehr lebhaft an Barcelona. Da war ich jung, 10 Jahre alt und habe starke Erinnerungen. Ich habe London, Peking, Athen, Rio gesehen. Es gab so viele großartige Komponisten vor mir, die diesen Job gemacht haben. Von John Williams über Ryuichi Sakamoto oder Freddie Mercury. Es ist wirklich toll, jetzt auf dieser Liste zu sein. Aber irgendwann habe ich aufgehört, mir all diese Zeremonien anzusehen, weil es so beeindruckend war. Ich wollte nicht von der Mission überwältigt werden.
Lehmann hat sich also ganz altmodisch ans Klavier gesetzt und versucht, auf minimalistische Weise die ersten Töne für das offizielle Musikthema der Spiele zu finden. Eine lyrische Streichermelodie, die sich im Verlauf des Stücks mit dem Einsatz eines epischen Chors hin zu einem groovigen Tanzstück wandelt. Inspiration für das olympische Thema hat er in Vorgesprächen mit vielen Athletinnen und Athleten gefunden.
Ich war wirklich beeindruckt davon, wie viele Emotionen die Gespräche hinterlassen haben. Ihre Reisen sind so unglaublich. Sie fangen sehr jung an, sie arbeiten ihr ganzes Leben lang, sie betreten das Stadion, um den Wettkampf zu gewinnen oder zu verlieren. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich denke, die ist inspirierend, wenn man Geschichten erzählen will. Die Idee für die die ersten Töne war recht schnell da, die Umsetzung dauerte dann aber sehr lange.
Insgesamt hat der Prozess 18 Monate gedauert. Über 600 MusikerInnen, darunter das eben gehörte Orchestre National de France, waren am Soundtrack, der klassische Klänge und Elektronik vereint, beteiligt. Zu den Aufgaben als musikalischer Leiter gehört nicht nur die Komposition des olympischen Themas. Für die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen und Paralympischen Spiele wurden 2024 ganze 12 Stunden Musik benötigt. 6 Stunden eigenes Material von Lehmann, den Rest bestückte er mit bekannten und unbekannten Werken des französischen Repertoires, von Klassik bis Rap. Genres spielen für den Musiker dabei keine Rolle.
Ich glaube, die Funktion der Musik besteht darin, die Emotion zu maximieren und zu sagen, okay, dieser Moment, die letzten Meter des Fackelwurfs, das ist wirklich wie in einem Film. Was ich komponiert habe, ist wie eine Filmmusik. Wenn der Regisseur zum Komponisten sagt, okay, hier möchte ich, dass die Leute diese Emotion spüren oder das, das ist es, was die Musik tut. Sie drückt die Emotion etwas genauer aus.
Und neben den großen Emotionen bei den Zeremonien geht es natürlich auch darum, Frankreichs Musikszene in der Welt zu repräsentieren. Um dabei Klischees zu vermeiden, setzt Lehmann auf musikalische Vielfalt.
There's a very vivid music community in France.
In Frankreich gibt es eine sehr lebendige Musikszene, wenn ich an Maurice Ravel und Claude Debussy im 20. Jahrhundert denke oder an das, was wir den French Touch nennen oder die aktuelle Rap-Szene. Die französische Musikalität hat viele verschiedene Facetten.
French musicality.
Diese will Löhmann also auch am Freitag bei der Eröffnungszeremonie repräsentieren. Spoiler sind natürlich nicht erlaubt, aber...
Es ist hart, ohne jetzt viel zu sagen, aber ich denke, was ich mit Regisseur Thomas Joly versucht habe, ist etwas, das es noch nie gab. Das erste Mal in der olympischen Geschichte findet die Zeremonie nicht im Stadion, sondern im Herzen der Stadt statt. Sie werden Paris sehen, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben.
So klingt sie, Musik zu den Olympischen Sommerspielen in Paris, die morgen eröffnet werden. Milchglasplatten, dazwischen ein schmaler Eingang. Dahinter eine Lichtung, vor Blicken geschützt mit Bäumen am Rand des Berliner Tiergartens. In der Mitte dieses Raumes ein runder Brunnen, in der Mitte der Wasserfläche ein Dreieck, stets geschmückt mit einer frischen Blume. 67 Jahre mussten Sinti und Roma warten und kämpfen, bis dieses Denkmal eingeweiht wurde, um an die bis zu 500.000 Menschen zu erinnern, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Nur einen Meter unter diesem Ort der Stille will die Bahn eine neue Strecke bauen. Zu den vielen engagierten Menschen aus Wissenschaft, Kunst und Politik, die einen Protestbrief unterzeichnet haben, gehört Jana Mechelhoff-Heresi. Sie leitet den Arbeitskreis Erinnerung an Sinti und Roma bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In welchem Stadium sind die Baupläne? Ist der Ort, wie er jetzt ist, noch zu bewahren?
Das ist die große Frage und ein Schritt Richtung Realisierung ist jetzt gegangen. Also es sind schon Fakten geschaffen worden. Die Deutsche Bahn hat beim Eisenbahnbundesamt ein Planfeststellungsverfahren beantragt. Im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens gibt es einen Prozess der Bürgerbeteiligung. Morgen ist das Fristende für diese Einwendungen. Und dann ist es Aufgabe dieses Amtes zu prüfen, ob eben die Einwände berechtigt sind. Und irgendwann, die Dauer ist nicht festgeschrieben, wird dann dieses Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sein mit einem Ergebnis, dass diese S-Bahn nach den eingereichten Plänen, die uns als Stiftung Denkmal eben nicht gefallen, gebaut wird oder auch nicht, weil es eben technische oder sonstige Bedenken dagegen gibt.
Sie wussten, dass es eine neue Trasse geben wird. Was genau ist denn bedroht?
Also auf der physischen Ebene bedroht ist ein größerer Bestand von Bäumen, weil da eine riesige Baugrube entsteht. Diese Trasse, die wird mit zwei unterschiedlichen Verfahren gebaut, und zwar direkt unter dem Denkmal in einer bergmännischen Bauweise. Also da wird richtig ein Stollen gegraben. Aber da in diesem bewaldeten Bereich vor dem Brandenburger Tor geht das nicht, weil da noch eine U-Bahn-Röhre verläuft. Die kommen sich da ins Gehege und da wird dann in offener Bauweise gebaut. Ein riesiges Loch, da ist auch der Straßenbereich davon betroffen. Die Bäume können nicht stehen bleiben. Nach den Informationen, die wir haben, und wir haben uns auch mit Leuten unterhalten, die Fachkenntnisse haben, wird das Erdreich oberhalb dieser Tunnelröhre nicht genug Auftrag haben, als dass da dann tiefwurzelnder Baubestand auch wieder aufgeforstet werden könnte. Also das sind so bis zu 20, 25 Meter hohe Bäume, die da jetzt stehen, und das geht dann nicht mehr.
Und wie steht es mit dem Geräuschpegel, wenn ein Meter unterhalb dieses stillen Ortes S-Bahn fahren?
Das wissen wir nicht. Da haben wir auch nochmal in einer eigenen Eingabe ein Gutachten gefordert über Lärmemissionen. Wir brauchen auch ein Gutachten über Vibrationen und eben ein Gutachten über die Wiederaufforstbarkeit dieses Baumbestandes.
Die Familie von Dani Karavan, der das Mahnmal entworfen hat, gehört zu den Erstunterzeichnern des Protestbriefs an das Eisenbahnbundesamt. Auf Anfrage der TAZ hieß es jetzt, der maximale Schutz des Denkmals sei zentral. Schenken Sie dem Glauben nach den Erfahrungen, die Sie in den letzten Jahren mit den Planungen gemacht haben?
Ja, ich würde sagen, die versuchen das maximal zu schützen, aber das reicht eben nicht. Diese Trasse sollte an dieser Stelle einfach nicht verlaufen. Ich glaube, dass die versuchen, da vertraue ich auch, die beste Wiederherstellung nach Fertigstellung zu gewährleisten, aber ich halte das nicht für ausreichend. ich und auch alle anderen, die diesen Brief unterzeichnet haben, fordern, dass eben doch nochmal hingeschaut wird, ob es nicht eine andere Trasse gibt, die nicht an diesem nationalen Denkmal für die im NS ermordeten Sinti und Roma verläuft.
Der Berliner Kultursenator und die Verkehrssenatoren wurden ja schon im vergangenen Oktober angeschrieben und man versicherte, die Auswirkungen der Bauarbeiten, Zitat, sollten so gering wie möglich sein. Könnte jetzt der Bund, könnte zum Beispiel die Kulturstaatsministerin in diesem Fall noch ein entscheidendes Wort sprechen oder sind Sie an das Land Berlin und an die Bahn gebunden mit Ihrem Protest?
Ja, also es gab auch Gespräche mit der Kulturstaatsministerin, auch mit dem Bundestagspräsidium. Man muss dazu wissen, dass das Bundestagspräsidium auch eigene Interessen hat. Die sind ja auch ganz nahe Anrainer. Ich denke, dass in dem Moment jetzt, wo dieses Planfeststellungsverfahren angestoßen ist, Interventionen von der Seite auch nicht mehr so maßgeblich sein können. Also die können das nicht stoppen. Frau Roth oder auch Bärbel Baas könnten sicherlich eigene Einwendungen machen, die dann auch gehört werden müssten. Aber das Verfahren, das jetzt in Gang gekommen ist, ist, glaube ich, von dieser Seite nicht mehr zu stoppen. Es ist dann schon Teil dieses Verfahrens, ja.
Es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis dieses Denkmal errichtet wurde, unter vielen auch inhaltlichen Schwierigkeiten. Was, wenn dieser Ort sich so massiv verändern würde, was ginge dann verloren?
Es gingen ganz viele Sachen verloren. Also ich glaube, eine Sache, die für die Communities der Roma und Sinti verloren ginge, wäre ein Grundvertrauen, das mit der Errichtung dieses Denkmals so etabliert werden konnte. Das gab es lange nicht, eben weil der Völkermord so unglaublich spät anerkannt wurde, weil es da immer wieder diese Schuldumkehr gab im Fall des Völkermords gegen Sinti und Roma. Und auch dann tatsächlich der Prozess zur Errichtung dieses Denkmals sehr lang und sehr schmerzhaft war und ohne das Engagement der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma dieses Denkmal nicht gäbe. Es war eine relativ lobbyfreie Zone. Und als das Denkmal dann da war, war so ein gewisser Frieden erreicht tatsächlich. Also ich habe Leute gehört, ein Überlebender Reinhard Florian, der sagte am Tag der Eröffnung im Gespräch mit Angela Merkel, jetzt haben unsere Toten endlich ein Zuhause. Und tatsächlich hatte sich mit dem Denkmal so eine offene Wunde geschlossen. Also dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt an diesem prominenten Ort neben dem Reichstagsgebäude dieses Denkmal errichtet hat und sich damit zumindest symbolisch zu dieser Verantwortung für den Völkermord und auch für die Communities bekannt hat, das hat sehr viel bedeutet. Wenn die Pläne jetzt so umgesetzt würden, wie das vorgesehen ist, würde dieses Vertrauen und diese Zuversicht und dieses Gefühl der Anerkennung massiv beschädigen, aus meiner Sicht.
Sagt Jana Michelhoff-Resi. Sie leitet den Arbeitsbereich Erinnerung an Sinti und Roma bei der Stiftung Denkmal für die Ermordung Juden Europas. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Erläuterung und wünsche Ihnen einen schönen Restabend.
Vielen Dank, den wünsche ich Ihnen auch.
Weiter geht's mit Viktoria Eglau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie hatten das Sonnenblumengemälde von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe beworfen. Jetzt sind zwei Klimaaktivistinnen von einem Londoner Gericht schuldig gesprochen worden. Der Vorwurf: Sachbeschädigung. Das Bild war in der National Gallery durch eine Glasscheibe geschützt, aber durch die Attacke im Oktober 2022 wurde der Rahmen beschädigt. Den beiden 22-jährigen Aktivistinnen könnte eine Haftstrafe drohen. Das Strafmaß soll Ende September verkündet werden. Die Mitglieder der Gruppe Just Stop Oil hatten zudem ihre Hände an der Wand neben dem berühmten Gemälde festgeklebt. Just Stop Oil setzt sich für mehr Klimaschutz ein und fordert, die Vergabe neuer Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas zu beenden. In Berlin wurden heute wegen einer Farbattacke auf die Weltzeituhr 4 Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe Letzte Generation zu Geldstrafen verurteilt. Sie hatten das Wahrzeichen im vergangenen Oktober mit Farbe besprüht und müssen nun zwischen 600 und 2100 Euro Strafe zahlen. Tübinger Archäologen haben eine fast 40.000 Jahre alte eiszeitliche Figur heute der Öffentlichkeit präsentiert. Forscher hatten das knapp 6 cm lange Kunstobjekt aus Mammutelfenbein in der als Welterbe anerkannten Höhle Hohle Fels am Rand der Schwäbischen Alb entdeckt. Sie interpretieren die Figur als Otter. Nicholas Konar von der Universität Tübingen sagte, diese und die bereits früher in der Höhle entdeckten Figuren seien weltweit einmalig. Die Otterfigur stamme aus dem gleichen Zeitraum wie die berühmte Venusfigur aus derselben Höhle. Diese gilt weltweit als bisher älteste Frauendarstellung ihrer Art. Er war einer der wenigen schwarzen Schauspieler in der Weimarer Republik. Jetzt erinnert Berlin mit einer Gedenktafel an Louis Brody. Brody wirkte ab 1915 in mehr als 80 Filmen mit. Immer wieder trat er in Abenteuerfilmen als bedrohlicher schwarzer Mann auf. In der Weimarer Republik sei er auf Rollen beschränkt gewesen, die ihn exotisiert, dämonisch oder rassistisch darstellten, so die Senatsverwaltung für Kultur. Während der NS-Zeit wurde Brody dann in Rollen gezwungen, die ein kolonialisiertes und einfältiges Afrika zeigten. Geboren wurde Louis Brody in Kamerun. 1918 war er Gründungsmitglied des Afrikanischen Hilfsvereins, der ersten politischen und sozialen Organisation schwarzer Menschen in Deutschland. Brody starb mit 58 Jahren in Ost-Berlin. Hillbilly-Elegie, die Autobiografie des republikanischen US-Politikers J.D. Vance, war auch in Deutschland ein Bestseller. Jetzt geht Vance als Vize von Präsidentschaftskandidat Donald Trump ins Rennen. Und der Ullstein Verlag hat sein Buch über ein Aufwachsen in Armut aus dem Programm genommen. Bei Spiegel Online begründete eine Verlagssprecherin dies mit dem politischen Wandel des Autors. Als das Buch 2017 erschien, war Vance gegenüber Trump kritisch eingestellt. Inzwischen vertrete er eine aggressiv-demagogische, ausgrenzende Politik, so die Ullstein-Sprecherin. Deshalb habe man den auslaufenden Lizenzvertrag nicht verlängert.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen.
Legendäre Interieur.
Finden sich auch in Magdeburg. Annette Schneider-Solis hat sich in diesem Sommer in einer ausrangierten Institution Kaffee und Kuchen servieren lassen.
Wer hier etwas gegen Halsschmerzen kaufen will, wird nicht fündig. Alte Apotheke. Der Schriftzug an der weißen Fassade erzählt Geschichte. Drinnen fällt das Mobiliar ins Auge. Dunkelbraune Apothekenschränke, die bis kurz unter die Decke reichen. Medicus curat natura sanat. Der Arzt kuriert, die Natur heilt. Ist in das alte Holz geschnitzt, neben anderen Weisheiten in Latein. Kaffeekannen und Gläser zieren die altehrwürdigen Regale. Vor anderthalb Jahren hat Marzi Sadeksadeh die alte Apotheke übernommen. Schon damals war hier ein Café.
Ich habe in der Uniklinik gearbeitet, war ich OP-Schwester. Und dann war auch der Naran. Fand ich total schön. Das war für mich der einzige Ort, wo ich dann auch so ein bisschen diese Holz und damit kannte ich das Café. Und wenn ich aus dem Iran, aus Hamburg, aus Amerika, wenn ich Besuch hatte, habe ich immer erstmal gesagt, wir gehen in die alte Apotheke.
Ende 2022 konnten die alten Besitzer das Café der schönen Dinge nicht mehr halten. Marzi griff beherzt zu. Hier konnte sie eine alte Idee umsetzen, erzählt sie, während sie Kaffee in Tassen gießt und mit einer Rose dekoriert. Typisch persisch, wie sie sagt.
Das Café ist auch Sehnsucht nach meiner Wurzel. Ich bin 21 Jahre in Teheran gewesen. Dann bin ich hierher gekommen und die letzten 20 Jahre natürlich auch versuche immer alles zusammenbringen, bei mir zu Hause Kaffee trinken. Und ich habe zwei Söhne, als Arten 10 geworden, da sagen Mama, irgendwie unser Wohnzimmer ist immer voll. Da habe ich gesagt, okay, dann werde ich das Wohnzimmer woanders nehmen. Und die Idee im Grunde genommen hatte ich vor 10 Jahren.
Marzi vermisste einen Ort in Magdeburg, wo sich fremde Menschen ungezwungen kennenlernen können. Die alte Apotheke war dafür genau richtig. Sie war die älteste Apotheke in der Magdeburger Südvorstadt Sudenburg. Ende des 18. Jahrhunderts hatte ein Apotheker aus Mecklenburg vergeblich versucht, hier eine Apotheke zu eröffnen. Er bekam keine Zulassung, obwohl Bürger bis zum preußischen König gingen. Erst 1830 durfte Karl August Christian Allard in Sudenburg ein Pharmaziegeschäft eröffnen. Eben jene alte Apotheke, die bis vor circa 10 Jahren auch noch als solche genutzt wurde. Danach wurde sie erst das Café der schönen Dinge, jetzt das Café Safran.
Und es waren auch dann noch Sachen von der Apotheke, so kleine Museum, fand ich auch schön. Ja. Und dann wollte sie noch mehr Garantie haben, wo ich gedacht habe, Garantie und Sicherheit ist ein Wort für mich, vielleicht auch Iran-Irak-Krieg, daneben auch Erdbeben und so. In dem Moment, wenn jemand sagt, für irgendeine Gegenstände mir Garantie geben, dann nehme ich es mit.
Und so übernahm Masi eine besenreine Apotheke von den Vorbesitzern, ohne die Fläschchen, Mörser und Wagen, aber mit dem alten, urigen Mobiliar. Für Kundin Anke Buchmeier macht es den Ort zu etwas Besonderem.
Diese Apotheke gehört ja zu Sudenburg, zur Halberstädter Straße. Und es ist wichtig, wenn man diese Sachen in Ehren hält. Auch wenn es vielleicht zweckentfremdet wird, ja, es erinnert ja auch noch viele Menschen daran. Und so macht Masi das ja, die vereint das ein bisschen. Dann noch mit ihren persischen Wurzeln oder die mixt und mischt. Ist schön.
Tische mit Stühlen sind auf mehrere Räume verteilt. Auch vor dem Café kann man sitzen und den Blick auf die sanierte Ambrosiuskirche genießen. Das Sudenburger Stadtleben beobachten. Im Fenster liegen Sitzkissen, orientalisches Flair. Immer wieder kommt Kundschaft und wird mit einem herzlichen Lachen begrüßt. Manche wollen selbstgebackenen Kuchen mitnehmen, andere erzählen. Masi schneidet Torte in Stücke, stellt Tassen auf die Tische. Zwei junge Männer stellen fest, dass sie nicht mit Karte bezahlen können.
Zwei Kaffees und jeweils ein Stück Kuchen zurecht?
Ich habe 1,50 €, ja.
Ja, ja.
Genau. Wir machen das so. So, was sollte das? Eine kleine Kaffee sein oder Putzkaffee? Oder Cappuccino?
Ich nehme auch nur einen kleinen Kaffee und ich hätte gern von diesem Kuchen ein Stück.
Persische Gastfreundschaft in Masis Wohnzimmer.
Sogar mein Sohn dann hat dir gesagt, Mama, hast du gut gemacht, dass du dein Wohnzimmer hier gemacht hast. Hier passt du dir viel besser. Es ist wie Teheran.
Jeden Tag begegnet Masi Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Auch ehemalige Mitarbeiterinnen, heute hoch in den 80ern und 90ern, kommen in ihr Café Safran. Reich geworden ist die quirlige Iranerin aber mit ihrem Café noch nicht. Doch darum geht es ihr auch gar nicht.
Im Herzens habe ich Plus gemacht. Auf dem Konto extrem Minus.
Café Safran in Magdeburg. Morgen reist Fazit zu einem legendären Interieur in Zürich. Dass Museen nicht im Elfenbeinturm sitzen dürfen, das ist glücklicherweise inzwischen eine Binse. Einige Häuser in Deutschland konzipieren deshalb besondere Programme für Menschen mit Einschränkungen. Beispielhaft die Kooperation des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Hamburg mit dem Lübecker Willy-Brandt-Haus. Astrid Wulff hat sich einer besonderen Führung angeschlossen.
Kommen Sie also nun mit mir in den letzten Raum dieser Ausstellung, den wir intern auch als Galerie bezeichnen.
Dort hängen Karikaturen von Willy Brandt. Sophie Nübling führt die Teilnehmenden von Zeichnung zu Zeichnung aus den Kanzlerjahren des SPD-Politikers. Karikaturen, die sich an der Ölkrise abarbeiten, an der Guillaume-Affäre und am Friedensnobelpreis, den Willy Brandt bekommen hat.
Brandt, auch hier wieder erkennbar an seinen Geheimratsecken und der durch seine Schlupflider charakteristischen Augenpartie, knöpft sich in dieser Karikatur das Hakenkreuz vor und verbiegt es in einer Abfolge von 6 kleinen Bildchen in ein Peace-Zeichen. Vor dem er sich dann im letzten Bild verbeugt. Die Botschaft dieser Karikatur spricht, glaube ich, für sich.
Streng genommen ist das hier keine Führung, denn die wissenschaftliche Volontärin des Willy-Brandt-Hauses sitzt an ihrem Büroschreibtisch, hat ein Headset auf, vor ihr liegen viele Zettel mit Notizen. Es funktioniere besser so, als wenn sie mit einem Telefon tatsächlich durch die Ausstellung im Erdgeschoss laufen würde.
Aus technischen Gründen hauptsächlich, weil wir festgestellt haben, dass der Empfang in dem hinteren Teil der Ausstellung nicht besonders gut ist. Und ja, gerade wenn die Ausstellung auch voll ist, unsere Räume sind sehr klein, dann gibt es bei uns schon auch viel Hintergrundgeräusch, wir haben auch knarzende Böden.
Nichtsdestotrotz sollen die Teilnehmenden ein Gefühl für das Museum und die Räume bekommen.
Wenn wir geradeaus durch den Raum durchlaufen, gelangen wir in einen Gang, der zum Garten führt. Und vor allem nachmittags und abends hat der Raum eine besonders schöne Lichtstimmung, weil dann durch die Glastür bei gutem Wetter die Sonne hineinscheint, was hier gerade in Lübeck auch der Fall ist.
8 Teilnehmende sind bei dieser kostenlosen Telefonführung dabei. Viele von ihnen sind Stammgäste der Veranstaltungsreihe bei Anruf Kultur. Vor der Pause und am Schluss nach rund einer Stunde ist Zeit, Fragen zu stellen. Und das wird oft und gern genutzt.
Sie sprachen eingangs, dass neben Rainer Barzel Stahl steht und dann daneben ein NPD-Mensch.
Also der ähnelt tatsächlich sehr Hitler. Also er hat dieses charakteristische Hitlerbärtchen und auch diese glatten schwarzen Haare, die auch so auf eine Seite geschaltet sind. Auf seinem Arm hat er eben aber die Binde NPD. Also ich denke, diese Figur stellt jetzt keinen Politiker dieser Zeit dar, sondern er soll eher für eine politische Richtung stehen. Die bringen sehr viel rein, also die unterhalten sich tatsächlich auch untereinander. Also manchmal entstehen ganze Gespräche, die man dann auch irgendwann wieder einfangen muss. Die fragen auch zum Teil sehr ins Detail, wenn sie nochmal sich rückversichern wollen, zu einer visuellen Beschreibung zum Beispiel. Ja, es ist ein sehr angenehmes Gespräch.
Bei Anruf Kultur ist eine Initiative des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg und der Hamburger Firma Grauwert, die unter anderem Inklusionsprojekte entwickelt. Gefördert wird das Projekt unter anderem von Verein Aktion Mensch, der sich für Inklusion von Menschen mit Behinderungen einsetzt, für einen Zeitraum über 3 Jahre mit 300.000 Euro. Bei Anruf Kultur ist auch für Menschen spannend, die mal ins bundesweite Kulturangebot eintauchen wollen. Um mitzumachen, braucht man ein Telefon und muss sich dann lediglich online anmelden. Vom Berliner Pergamonmuseum über die Pinakothek München bis zum Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Mehr als 70 Kultureinrichtungen machen mit. Darunter Museen, Galerien, Denkmäler, Kirchen, Theater, Literaturhäuser, auch telefonische Stadtführungen sind im Programm. Dietlin Pröwe, Rentnerin aus Hannover, hat schon bei einigen Führungen mitgemacht. Ihre erste Erfahrung mit bei Anruf Kultur führte sie am Telefon ins Sprengelmuseum in ihrer Heimatstadt.
Als ich blind wurde vor 5 Jahren, war das für mich so etwas, was damit geendet hat. Dann geht das jetzt eben nicht mehr. Ne? Keine Museen, nichts. Und das war für mich schwierig. Ja, und jetzt gibt es so eine Tür, die aufgegangen ist, dass man doch wieder am kulturellen Leben teilnehmen kann, wieder in Galerien und Museen tatsächlich wieder abgeholt wird mit einem Format, was für mich persönlich wundervoll ist. Denn ich kann nicht so ohne weiteres nach Hamburg fahren oder nach Berlin.
Und zu guter Letzt, und das ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch der wichtigste Punkt, gilt Brandt als ein sehr humorvoller Mensch, der viel lachte und das auch über sich selbst.
Rund eine Stunde führt Sophie Nübling die Zuhörenden durch die Ausstellung rund um Karikaturen von Willy Brandt. Einmal im Monat bietet dieses Museum Telefonführungen an. Beim nächsten Mal geht's dann um Willy Brandts Kindheit und Jugend in Lübeck. Gut möglich, dass dann auch Teilnehmende aus dieser Runde wieder mit dabei sind.
Dankeschön.
Tschüss.
Ja, danke.
Besondere Führung in deutschen Museen bei Anruf Kultur. Hans von Trotha kommt jetzt an die Reihe. Bevor er zum Olympischen Paris kommt, geht es in seiner Kulturpresseschau um ein Eingeständnis.
In der Rubrik Berichtigung korrigiert die Taz-Kultur das Universum. Wer hat eigentlich, wird er gefragt, den Begriff Taylorverse, zu Deutsch Taylorversum, erfunden? Fragezeichen. Erklärung: Das ist der Raum, der durch den Ausstoß von Melodien, Texten und Fanartikeln der amerikanischen Sängerin Taylor Swift entstanden ist. Wir haben Google gefragt, gibt die Taz-Kultur zu, aber keine Antwort erhalten. Taz-Fazit: So viel zu künstlicher Intelligenz. Ansonsten Olympia im Feuilleton. In der Süddeutschen bringt das anstehende Sportfest alles ins Fließen. Hier fließt die Hoffnung, titelt Gerd Matzig. In Paris, stellt er fest, wird die Seine zum Olympia-Hauptdarsteller. An diesem Freitag wird der Fluss zum Aufmarschplatz einer Armada von Schiffen. Zeit, den Fluss zu feiern? Ja, aber erstmal Party. Die Seine wird zur magischen Kulisse, zur Bühne der Oli-Show, zum Alles-Fließt-Moment im Sinn der bekannten Heraklit-Formel Pantare. Alles kann sich ändern. Auch wenn es manchmal 1,5 Milliarden Euro kostet, einen seit Jahrtausenden zunehmend verwahrlosten Fluss halbwegs sauber zu kriegen. Eine zentrale Hoffnung dieser Spiele sei, dass die Seine wieder zur Lebensader der Stadt werden könnte. Und Gerhard Matzig beobachtet, auch anderswo versöhnen sich Städte mit ihren Gewässern. Das ist die Hoffnung, die in der Süddeutsche Überschrift fließt. In der Überschrift daneben fließen die Tränen, namentlich die von Cristiano Ronaldo. Der, führt der Schriftsteller Ralf Bönd aus, habe alle Schleusen geöffnet. Die wirklich harten Kerle haben in diesem verregneten Sommer Mut zum Heulen, jubelt Ralf Bönd. Es könnte gut sein, hebt er an, dass Kulturhistoriker einmal nicht den Schuss an Donald Trumps Ohr als den Wendepunkt in diesem Sommer ansehen, sondern Ronaldos Elfmeter, den der Superstar im Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 gegen Slowenien verschoss. Denn während es zu dem blutenden Ohr des Ex-Präsidenten erstaunlich wenig zu sagen gab, passierte nach dem missglückten Schuss des vielfach ausgezeichneten portugiesischen Fußballers etwas vollkommen Unerwartetes. Ronaldo habe mit den Tränen gekämpft, titelten die einschlägigen Portale am nächsten Tag mit respektvoller Vorsicht. Das stimmte schon, war aber eine bombastische Untertreibung, denn er verlor diesen Kampf. Nachdem er in der 105. Minute in Frankfurt verschossen hat, wird klar, Ronaldo kämpft nicht mehr mit den Tränen, er heult. Und zwar wie ein Schlosshund. Aber, überlegt der Autor, vielleicht war das ein ganz großer Sieg, denn er sollte den Sommer einleiten, den man als »The Summer of the Boys Do Cry« erinnern wird. Er steckte Profisportler auf der ganzen Welt an. Es folgt eine ganze Kaskade heulender Sportler als Beleg. Besten Dank an Ronaldo, der den Panzer genau im richtigen Moment abgelegt hat, bilanziert Ralf Bönt und meint, nun beginnen die Olympischen Spiele in Paris, es ist schon viel Wasser die Seine heruntergeflossen, es könnte noch mehr werden. Wenn das passiert, wissen alle, das ist okay, es gehört dazu. Das hätten wir in Deutschland natürlich auch gern mal wieder, notfalls auch an der Spree. Matthias Alexander berichtet in der FAZ von den Berliner Bemühungen, die Spiele 2036 auszutragen, also 100 Jahre nach 1936. Die Idee sei, der Welt im Jahr 2036 zu zeigen, wie weit Berlin sich in den vorangegangenen 100 Jahren von dem Ungeist entfernt hat, der unter den Nationalsozialisten herrschte. Der Bund dagegen bevorzugt das Jahr 2040. Man fragt sich, ob die Idee einer historischen Teufelsaustreibung im Jahr 2036 nicht zu riskant ist. Lieber strebt man den 50. Jahrestag der Wiedervereinigung an, also 2040. Und man erwägt die hierzulande weithin als Last empfundene Ausrichtung von Olympischen Spielen auf mehrere Städte zu verteilen. Dann, überlegt Matthias Alexander, wäre es womöglich eine gute Idee, bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn zu warten. Der ist auf 2070 terminiert. Olympia 2072 in München, meint Matthias Alexander, das hätte doch was.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.